Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Lemberg. Vielleicht geht es Ihnen ja wie mir. Der Name dieser ukrainischen Stadt klingt überhaupt nicht fremd. Ich bilde mir ein, sofort Assoziationen im Kopf zu haben. Und wenn ich dann in meinen Kopf gucke, sind da gar nicht so viele. Das wollen wir jetzt ändern im Gespräch mit Ricarda Vulpius, Professorin für osteuropäische und ostmitteleuropäische Geschichte an der Universität Münster und Gründungsmitglied der Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission. Schönen guten Morgen, Frau Vulpius.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Also ein bisschen was ist mir ja dann doch zu Lemberg eingefallen. Ich denke sofort an ganz viel Geschichte, an eine sehr geschichtsträchtige Stadt. Ich denke aber auch an eine sehr europäische und sehr westliche Stadt und das nicht nur aufgrund ihrer geografischen Lage. Liege ich da richtig?
Ja, das ist eine wirklich sehr westeuropäisch geprägte Stadt. Es gibt ganz verschiedene Prägephasen. Ganz wichtige Grundentscheidungen traf schon Fürst Danilo, als er damals nach der Zerstörung Kiews durch die Mongolen befand, es müsse unbedingt eine neue Stadt auf nicht zerstörtem Boden errichtet werden und wählte eine fantastische Lage zwischen zwei Handelsstraßen. Das war dann die Grundlage mit dieser sehr geopolitisch geschickt ausgewählten Lage, die sein Sohn anschließend vollendete, indem er beschloss, dass er Deutsche, Juden und Armenier ins Land holte, mit ihnen dieses verwüstete Gebiet neu besiedelte. Und dann kommt nach ihm die, beziehungsweise nach den 100 Jahren dieser russischen Romaniden-Dynastie, kommt dann die Herrschaft der Polen-Litauen, zunächst nur der Polen, später Polen-Litauens. Und auch hier natürlich ganz stark europäische, westeuropäische Einflüsse. Denn der damalige polnische König Kasimir der Große entschied, er wolle das Magdeburger Stadtrecht einführen. Dafür brauchte er die Deutschen, die schon vor Ort waren, und er holte noch mehr Deutsche und Juden und Armenier und aber natürlich auch Ruthenen in das Land. Ruthenen, so hießen damals die heutigen Ukrainer. Und 400 Jahre lang währte diese polnisch und dann polnisch-litauische Herrschaft mit ungeheuren Freiheiten für die Menschen. Gerade die Juden hatten wirklich 200 Jahre eine Blüte ihres Lebens, durften viele Synagogen bauen. Und dann die dritte wichtige Prägephase, auf die zutiefst europäisch, westeuropäisch geprägt, durch das Habsburger Reich. Durch die Teilung Polens fiel Lemberg an das Habsburger Reich und 150 Jahre habsburgische Prägung ließen dann Lemberg zu dem werden, was heute viele als Klein-Wien bezeichnen.
Das heißt, wenn man jetzt durch die Stadt geht, weil Sie haben das schon mal gemacht, ich noch nicht, dann würde man sich so ein bisschen an Wien, an Österreich erinnert fühlen. Also zumindest, sagen wir mal, von der Architektur her ist am deutlichsten diese Habsburger Prägung heute noch spürbar?
Ich denke, jeder findet immer das, was er gerade sucht. Sicherlich gibt es eine ganz starke Habsburger Prägung. Es gibt aber, wie gesagt, auch diese andere Phasen. Und die haben auch alle wunderbare Prägungen hinterlassen. Wir haben noch aus der Zeit des Mittelalters von dieser Romaniden-Dynastie, der russischen Romaniden-Dynastie, eine Fürstenkirche heute stehen, wunderbare Kreuzkuppelkirche. Wir haben aus dem 13. Jahrhundert eine deutsche Maria-Schnee-Kirche stehen. Und vor allem war von Anfang an damals dieser Gedanke, den ich gerade schon festgemacht hatte, an Deutschen, Juden, Armeniern und auch Griechen, die Multiethnizität. Und die Quartiers, die hier angelegt wurden, die Deutschen am Marktplatz, die Armenier an der Handelsstraße, die Juden sollten zum Fluss hin leben, gar nicht negativ gemeint, im Gegenteil, das war eine sehr praktisch angelegte Wohnsiedlung. Auch die Griechen bekamen bestimmte Straßenzüge zugewiesen. Dieser Grundzug hat sich bis heute erhalten. Und insofern darf man also wirklich nicht nur von Habsburger Prägung sprechen, natürlich ganz wichtig dann die polnische Prägung durch die unendlich vielen Kirchen, die heute das Stadtbild sehr prägen, das jüdische Leben, was sich in Form von vielen Synagogen festmachte. Es stehen leider nicht mehr viele durch die deutsche Vernichtung, sind die meisten Synagogen zerstört, aber auch hier ist eine jüdische Gemeinde heute wieder aktiv. Es gibt eine Kapelle aus der Renaissance, es gibt eine armenische Kirche, die bis heute zauberhaft mitten im Stadtzentrum steht, mit wunderbarer Deckenbemalung und diesen faunartigen Tieren und Pflanzenmotiven. Und dann der von Deutschen beherrschte Marktplatz, der im 16. Jahrhundert im Stil der Renaissance nochmal neu erschaffen wurde, weil es hat ja vorher so einen großen Brand gegeben. Und das ist ein Stadtbild, das ist nicht habsburgisch, sondern das ist sind in dem Fall sogar eher italienische Künstler, die hier diese Renaissance-Paläste geschaffen haben. Und jetzt habe ich noch gar nicht erwähnt, die ruthenischen Bauten. Auch hier gibt es noch eine dreikuppelige Kirche von der Stariopakt-Bruderschaft, ein Kloster. Und dann im Rokoko entstanden Mitte des 18. Jahrhunderts die große Georgskathedrale, die dem griechisch-katholischen Ritus gehört. Und damit sehen Sie schon, diese unglaubliche Vielfalt lässt sich nicht nur allein auf Habsburg konzentrieren. Aber jetzt, Entschuldigung, noch ganz kurz zu Habsburg. Wichtig sind, will ich gar nicht leugnen, die repräsentativen Verwaltungsbauten und der Bahnhof, die Kaffeehäuser und schließlich eines meiner liebsten Gebäude, die Oper, wo wir in diesem prächtigen Treppenhaus eine vergangene Idylle in Form von Büsten dreier berühmter Schriftsteller aus Polen, Russland und der Ukraine erleben, nämlich Mickiewicz, Puschkin und Schewtschenko, alle drei vereint, können dort den Opernbesucher erfreuen im Treppenhaus.
Jetzt muss ich kurz wirklich hier aus dem Fenster gucken, um mich zu vergewissern, dass ich noch in Berlin bin, weil Sie uns jetzt so in diese Stadt entführt haben. Wir haben leider gar nicht mehr so viel Zeit jetzt für die Gegenwart, aber angesichts dessen, was Sie alles über die Vergangenheit und diese Multikulturalität, Multiethnizität auch erzählt haben, wie sehen sich denn die Einwohnerinnen von Lemberg heute?
Lemberg ist eine sehr stark ukrainisch-patriotische Stadt. Das liegt daran, dass Lemberg eine der Keimzellen der ukrainischen Nationalbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts wurde. Und das lag sehr stark damals am Zusammenfallen von Unterscheidungsmerkmalen gegenüber den dominierenden Polen. In der Sprache unterschied man sich, in der Religion und auch natürlich dann in den sozialen Schichten. Der Polen stellte eher den Adel, die Ukrainer eher die einfache ländliche Bevölkerung oder die bäuerliche. Ja, und das hat bis heute ganz stark Folgen. Es gab damals diese Bewegung, Lesegesellschaften, mit der man die ungebildeten, unalphabetisierten ukrainischen Bauern aufklärte. Und das Selbstbewusstsein, was früher vielleicht einmal die Deutschen am Markt hatten, das ist längst auf die Ukrainer übergegangen. Die lange, lange Zugehörigkeit zu den westlichen Herrschaften hat dazu geführt, dass das sowjetische Erbe, was ja auch nur 46 Jahre von insgesamt 800 Jahren Stadtgeschichte ausmacht, sehr gering ist und entsprechend die Abneigung gegenüber allem, was von Moskau kommt, ist sehr groß.
Wenn man jetzt Lemberg mitzählt, haben wir schon über 4 Orte in der Ukraine gesprochen, hier im Deutschlandfunk Kultur. Aber wir sind noch nicht fertig. Morgen und übermorgen gibt es auch noch Gespräche mit Ricarda Vulpius. Ich danke Ihnen aber sehr für heute.
Sehr gern.